Heute ist es der 8. August 2007. Ich bin der Ole Terkelsen. Ich wohne in Kopenhagen. Und wir sind im Martinus Center Klint bei Nykøbing Sjælland, 100 Kilometer von Kopenhagen entfernt. Hier gibt es zwei internationale Wochen und es gibt hier eine deutsche Studiengruppe. Und in dieser Gruppe werde ich ein kleines Gespräch haben. Ich werde ein bisschen über meine Martinus-Erinnerung sprechen. Willkommen! Ja, also ich bin im 1948 geboren und als ich 5 Jahre alt war, dann hat meine Eltern von Martinus gehört. In Dänemark gibt es eine große Zeitung, Berlingske Tidende. Und in 1953 gab es einen Riesenartikel über Martinus und das Martinus-Center. Da war eine Frau, Edith Rüssel, sie war Journalistin bei der Berlingske Tidende. Und sie war einmal im Hospital und dann gab es so hier, ihr weißt, hier unser Nachbar, das ist Klint Søgaard. Und da war so ein Rekonvaleszenzheim und da war sie und dann wurden sie ein bisschen neugierig. Was passiert hier auf die andere Seite? Und dann ist sie hergekommen und sie hat auch mit Martinus gesprochen und hat die beiden Vortragshaltern Mogens Møller und Erik Gerner Larsson geinterviewt. Und das war also auf die Vorderseite von den zweiten Sektionen in Berlingske Tidende ein Riesen mit vielen Fotos und sowas. Und ich habe auch von mehr Leute gehört, die haben ihren Eintritt in der Kosmologie mit diesen Artikeln gehabt. In den 50er Jahren war es nicht viele Zeitungsartikel über die Martinus-Kosmologie. Und im 54, als ich 6 Jahre alt war, sollten wir einen Ausflug nach Kopenhagen machen. Also Vater, Mutter und mein Bruder und meine Schwester und ich. Und dann hat meine Mutter im Voraus das Martinus-Institut angerufen und hat gefragt, ob es möglich wäre, mit Martinus zu sprechen. Und damals war die Interesse ja so klein, das konnte man gut machen. Und dann war das so vereinbart. Und dann haben sie dann vielleicht eine halbe Stunde mit Martinus gesprochen und mit ihr gerne lasen. Und das war ja sehr fantastisch für ihnen. Und dann haben sie gehört, dass es gibt Vorträge in Horsens in Jylland. Und es war auch eine Zeitschrift Kosmos. Und dann fing sie an, da diese Zeitschrift Kosmos zu abonnieren. Und sie fing an und ging zu Vorträgen in Horsens. Ich glaube, es war so, ich war ungefähr 9 oder 10 Jahre alt. Dann habe ich einen Vortrag von Martinus gehört in Herning, da in Jylland. Meine Eltern fuhren oft mit dem Auto nach Aarhus oder Kolding oder Herning, um Martinus zu hören. Wir haben so ein kleines, altes Ford-Auto gehabt. Und ich erinnere nur 2 Dinge von diesem Vortrag. Und das erste war, dass am Schluss des Vortrages hat Martinus empfohlen, dass wir sollte wie die Sonne sein. Man sollte auf Gute und Böse scheinen. Man sollte also seine Nächsten lieben und auch Freunden und Feinden lieben. Und das erinnere mich, das fand ich so schön. Und da war einer der Erwachsenen, der hat so zu mir gesagt, no, mein kleiner Freund, hast du überhaupt etwas von dem Vortrag verstanden? Und ich erinnere mich ganz deutlich, ich habe gesagt, ich habe alles verstanden. Wie dumm kann man doch fragen.
Hast du nicht verstanden, was hast du nicht gemerkt?
Nee, das nicht. Und das Auto hat einige Probleme gehabt auf dem Hinweg. Und sie waren ein bisschen nervös, wie soll das nun gehen? Das war so ungefähr 50 Kilometer nach Hause zu dem Hof. Aber dann am Ende hat Martinus gesagt, gute Nacht und ich hoffe, dass ihr gut nach Hause kommt. Und das hat meine Mutter so als einen Segen erlebt und das Auto hat also die ganze Strecke ohne Probleme mitgemacht. So dass sowas sage ich oft, wenn ich mich verabschiede, wie Martinus sagt. Also nun hoffe ich, dass ihr gut nach Hause kommt. Und ihr habt vielleicht auch auf meinem Buch oder meinem CD dieses Foto gesehen, wo ich stehe neben Martinus. Und meine Eltern waren hier in 58, damals war ich 10 Jahre alt. Sie war zwar nur hier ein paar Tagen und dann haben sie Martinus nicht getroffen. Aber dann haben sie von diesen Gartenpartys gehört auf Rosenberg, weil viele Leute wollten ja gerne Martinus begrüßen. Und er sollte auch Ruhe haben, um zu schreiben. Dann hat man das so arrangiert, dass jeden Mittwoch Nachmittag Dann war ein Gartenparty. Da hat man so ein bisschen Saft getrunken und vielleicht dann noch ein paar Kekse bekommen. Und dann konnte man so ganz unformell mit Martinus sprechen. Und ab und zu mal gab es auch eine Fragestunde. Und meine Mutter, sie arrangiert immer uns Kinder, wenn wir so fotografiert werden sollen. Wir haben auch da in Kopenhagen, was heißt Rundetårn besucht. Und dann wollten sie unbedingt wir drei Kinder fotografieren. Und ich habe Nein gesagt und mein Bruder hat Nein gesagt. Aber wir wurden dazu gezwungen. Und wir sahen stinksauer aus auf dem Foto. Das ist einer der schönsten Fotos, die wir haben im Familienalbum. Mein Bruder und ich, wir waren so sauer, weil sie wollte, dass wir sollten fotografiert werden. Und dann hat sie mich auch hier bei diesem Gartenparty neben Martinus hingestellt und hat dann ein Foto genommen. Aber dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil das ist ja so toll. Dann war ich also 11 Jahre, dann bin ich zusammen mit Martinus fotografiert worden. Aber er hat so seine Hand um meine Schulter gelegt und hat mich so ein bisschen zu sich hingezogen. Und das war ja fast auch vielleicht ein bisschen symbolisch. Aber sonst, ich erinnere nicht viel von diesem Treffen. Aber meine Eltern waren Bauern und die lebten in Jylland, so das war ganz selten, dass sie hier in Klint war. Aber ich wohnte da auf diesem Bauernhof, bis ich 19 Jahre alt war. Dann wurde ich ja Student und dann wollte ich in Kopenhagen studieren. Und dann bin ich ja umgezogen, um Biochemie zu studieren an der Technischen Universität. Und das heißt also, Martinus starb in 81 und ich bin nach Kopenhagen gekommen in 67. So die letzten 14 Jahre vom Leben des Martinus, dann wohnte ich in Kopenhagen. Und der gab nicht so viele Vorträge damals. Aber ab und zu mal gab es einen Vortrag und dann habe ich ja dann Martinus gehört. Und ich habe mich so auch ein bisschen an die jugendliche Gruppe angeschlossen. Und ab und zu mal, wenn man so im Garten gearbeitet hat oder das Institut gemalt hat, dann kam Martinus und hat sich bei den Jugendlichen bedankt. Oder vielleicht gab es einen Studienkreis und dann ab und zu mal ist Martinus da dazugekommen und dann habe ich ja die Möglichkeit gehabt, so Fragen zu stellen. Aber wenn Martinus 80 Jahre alt wurde, dann hörte er mit normalen Vorträgen auf. Danach gab es nur zwei Möglichkeiten, jährlich ihn zu hören. Und das war ja, wenn die Saison hier in Klint anfing. Und das war ja so die letzte Woche im Juni. Da konnte man also Martinus hören, das war so ein Einweihungsvortrag, das war Willkommen zu die Sommersaison. Und damals war es immer voll gebucht in der ersten Woche. Heutzutage ist es nie voll gebucht in der ersten Woche. Nun ist es ja mehr hier in die internationale Wochen. Dann ist es ja immer so voll gebucht. Und dann konnte man auch Martinus hören an seinem Geburtstag. Und einmal, ja, also der hat ja normalerweise so seinen Geburtstag mit seinen Freunden gefeiert. Aber diesen Kreis von Freunden wurde ja größer und größer. Und Martinus wollte ja am liebsten auch nicht so, dass einige konnten mitkommen und anderen konnten nicht mitkommen. Das war ja auch so ein bisschen peinlich, oder was soll man sagen. Da schon in 69, weiß ich jedenfalls, dann fing er an so mit öffentlichen Geburtstagen. Weil dann gab es ja keine Auserwählten, die mit waren. Und das war ja auch so ganz sympathisch. Dann konnte man im Zeitschrift Kosmos lesen, dass diesen und jenes Tag wurde dann Martinus Geburtstag gefeiert. Und ich war oft in die Ingenieurvereinigen, die Ingenieurvereine. Da hat man eine 5 Jahre lang die Martinus-Vorträge gefeiert. Und danach wurde es im Hotel Sheraton gefeiert. Und da kamen ja allmählich mehr und mehr Leute. Und ich war jedenfalls die letzten 5, 8 Jahre, da kamen immer 300 oder sogar 400 zu den Geburtstagen. Und dann, als Martinus 89 Jahre alt war, das heißt also in 79, dann sagte er ganz klar, ja, nächstes Jahr, dann werde ich meinen letzten Vortrag hier in Klint halten. Und dann sagte er auch, das wird das letzte Mal, dass ich einen Vortrag halten will bei meinem Geburtstag. Und natürlicherweise hat er sich ja so müde gefühlt oder gespürt. Er hat gesagt, das. Aber das Lustige ist also, dass nach diesem letzten Vortrag, dann hat er das war ja also im August, aber im Januar fing er schon an, vielleicht habe ich trotz alledem die Kraft, noch einmal so einen Geburtstagsvortrag zu halten. Das erwähne ich nur, weil ich glaube nicht, dass Martinus so als ein Prophet wusste, dass er sterben sollte. Das glaube ich nicht. Aber natürlicherweise, als er da 90 Jahre alt geworden war, dann hat er ja gespürt, dass der Körper war verschlissen und er war ganz alt, alter geworden. Den letzten Vortrag wollte man auch im Hotel Sheraton feiern. Aber nun hatte Martinus gesagt, das wird meine letzte öffentliche Hervortreten. Das wird meine letzten Vortrag. Und das ist natürlich, dann war es ja viele, dann wollte die ja die Chance nehmen, um Martinus zu sehen und zu hören und mehr und ganz schnell war mehr als 500 angemeldet. Und dann war das Hotel Sheraton nicht groß genug und dann ist man in ein Kongresscenter gegangen und das war ja Falconer Center oder Hotel Trefalke. Und da war also 1100 oder 1200 Leute bei diesem letzten Geburtstag. So, das war ja auch ein ganz fantastisches Erlebnis. Und also Martinus, der war ja 90 Jahre alt und er sagte ja immer, ja, mein Körper ist alt, die Maschine ist verschlissen, aber wenn ich bin in meine Gedanken, in meinem kosmischen Bewusstsein, dann fühle ich mich, als ob ich sehr, sehr jung bin. Und der hat ja also auch so einen Humor, also ich glaube auf Deutsch heißt es Krücken, also wenn man so verlähmt ist, dann geht man mit Krücken. Und dann hat er so ganz humoristisch auf seine Brillen mit dem Finger gezeigt, ja ich habe Krücken vor den Augen. Und dann habe er auf sein Gebiss gezeigt, ja ich habe also auch Krücken vor dem Mund. Und er hat auch sein Hörapparat gehabt. Und dann habe ich also auch Krücken vor meine Ohren. Und dann hat er gelacht und die Leute hat gelacht. So er nahm sich nicht selbst so ernst, er war immer so ganz gemütlich und er war ja so immer, er wollte ja immer wie normale Leute sein, also das heißt, er wollte gekleidet sein wie alle anderen, er wollte nicht so aufstehen, er wollte wie die anderen raussehen, das war nicht seine Mission, anders auszusehen, aber ich habe gehört, einmal hat er ein Bart angelegt, er hat einmal Bart gehabt und dann hat Lars Nebelwang von diesem Bart des Propheten gesprochen und Martinus wurde auch fotografiert, dann hat er, nein, er sollte also kein Bart haben, er wollte wie alle anderen Leuten aussehen. Damals habe ich selbst Bart gehabt und das war ja damals mit den Hippies, langen Haar und viel Bart und eigentlich hat Martinus so ein Bart nicht gemocht. Weshalb sollen die schönen jungen Menschen ihren Gesicht verbergen hinter dem Bart? Und ich glaube ja auch so, das ist ja vielleicht auch so metierisch. Das ähnelt ja dem Tierreich mehr oder mehr mit langem Haar und langem Bart. Also. Und Martinus meint ja auch so, in der Zukunft, in der wahren Menschenreich, dann werden wir ja nicht so viel Haare haben, nicht so viel Bart haben. Und ich glaube auch, dass die Nägel und Zähne und sowas, da, also, das ist ja auch vom Tierreich, das wird auch ein bisschen degenerieren. So. Vielleicht ist es nur scherzhaft, dass ihr das gesagt hast, das weiß ich nicht, aber in der Zukunft sollen wir viel größere Köpfe haben, ohne Haare und ohne Zähne. Und ja, dann sieht man vielleicht auch wie die Räumlinge mit großen Augen und großen Köpfen, oder das weiß ich nicht, wie das so wird, aber wir sehen ja immer, dass wir uns vom Tierreich entfernen, so, und wird ja so mehr menschlich und mehr verfeinert. So, man soll also nicht Bodybuilding machen, also man soll nicht diese große, starke Muskeln haben. Sonst kommt man nicht aus dem Tierreich heraus. Das war auch, nee, das war nur so ein Scherz hier im Campingplatz. Da gab es oft zu viel, das wurde nicht aufgeräumt, da wurde nicht aufgewaschen. Und dann hat irgendjemand eine Schild geschrieben, du sollst nach dir abwaschen, sonst kommst du nie aus dem Tierreich heraus. Aber dann kann man also auch sagen, den Weg aus dem Tierreich heraus ist eigentlich nicht so große Muskeln haben und viel zu trainieren. Martinus hat ja auch von überdimensionierter Organentwicklung gesprochen. Und das, wenn es geht um diesen Fahrradfahren im Tour de France und die Olympischen Spielen und sowas. Sie trainieren und trainieren stundenlang jeden Tag. Und Martinus meinte, das war übertrieben, das war eigentlich nicht gesund. Aber er hat ja selbst also viel Spaziergänge gemacht und er hat den Radfahren. Er meinte, das müsste doch genug sein, lange Spaziergänge zu gehen und das mit dem Rad. Per Bruce Jensen hat ja ein Buch geschrieben, Sonne und Mond. Und damals habe ich gesehen, da müsste Martinus also 70 Jahre alt gewesen sein. Und dann hat Per beschrieben, dann sind sie hier von Klint in Sonnerupskauen und da hin und die auf dem Rückweg. Und dann habe ich rausgegeben, sie müssten ja 12 Kilometer gegangen haben. Und dann hat Martinus also trotz alledem so ohne Probleme mit 70 Jahren so einen Spaziergang von 12 Kilometern gemacht. Er hat auch einen Mitarbeiter, Benjamin Sachs, er hat für ihn in England gedolmetschert. Martinus hat einige Vorträge in England gehalten, das war so Mitte der 60er Jahren. Und da hat man dann das erste Band vom Ewigen Weltbild publiziert. Und dann war Benjamin Sachs mit ihm und hat also gedolmetschert. Aber das hat nicht so die große Resultat gegeben. Und schon damals, in die 60er Jahren, fängt man mit Kontaktbriefen und Kosmos an, also englische Kosmosheften. Eine Zeit lang hat man sogar 1000 Kontaktbriefe oder Kosmosheftchen nach den Vereinigten Staaten und England geschickt. 1000 pro Mal. Aber ich habe so geguckt, ich glaube, heute gibt es vielleicht 5 oder 10 Kosmosabonnenten in England und vielleicht 10 oder 15 in den Vereinigten Staaten. Das ist nicht viel. So, es gibt mehr Kosmosabonnenten in Deutschland als in die in den Vereinigten Staaten und England. Ich glaube, es gibt so ungefähr 40 Abonnenten für die deutsche Kosmos. Aber dieser Benjamin Sachse, der war ja so ein Phantom. Der konnte seinen Rat nehmen und dann konnte er morgens hier nach Klint fahren, um einen Vortrag zu hören und dann denselben Tag zurück auf dem Rad nach Kopenhagen fahren. Das war ja fast 200 Kilometer auf denselben Tag. Da hat Martin zu ihm gesagt, ah, lieber Freund, ist das nicht zu viel? Nee, das kann ich ertragen, das ist kein Problem. Ah, hat Martinus gewundert, kann das wirklich gut sein? Ja, hat Benjamin Sachs, das ist sehr gut. Er hat ja auch diesmal, es gibt eine Radtour, Seeland rundum herum, Seeland. Ich glaube, das ist 270 Kilometer und sowas. Das hat er auch mitgemacht. Als 70-Jähriger, dieser Benjamin Sachse. Aber Martinus, der war so ein bisschen, er hat gedacht, das war doch ein bisschen zu viel, soll man wirklich so viel machen? Und dann habe er gedacht, oder gesagt, ja, die trainieren ja stundenlang jeden Tag ihren physischen Körper. Es wäre viel besser, wenn sie nur 5 Minuten jeden Tag seine Feinden vergeben könnte, dass man ins Gebet oder in ihre eigene Meditation für die Feinden zu beten. Das war viel besser und viel effektiver. Und dann meinte, das müsste reichen, vielleicht mit 2x5 Minuten täglich. Das war viel besser als dieses Trainieren. Ja, nun denke ich an eine andere kleine Geschichte. Einmal war es so eine Tee-Gesellschaft und dann hat eine Frau zu Martinus gesagt, ja, also wenn du diese Bordlampe mit die Kraft der Gedanken bewegen kann, dann werde ich dir glauben. Aber dann hat Martinus das nicht machen wollen oder nicht machen können oder nicht machen sollen, weil seine Arbeit war ja, dass er sollte kosmische Analysen schreiben, er sollte keine Mirakel machen. Und dann wäre es ja auch das alte Weltimpuls, wer er Mirakel gemacht hat. Dann hat man also an ihn geglaubt. Und man kann ja sagen, dass das Mirakel, das er gemacht hat, das ist eigentlich die kosmische Analyse, das ist das Mirakel. Aber er hat ja selbst erzählt, als er in 1921 das kosmische Bewusstsein bekommen hat, dann hat er alle psychische Fähigkeiten gehabt. Also alles ist für ihn geöffnet. Und er sagte, hat alle clairvoyante Fähigkeiten und er konnte die Krankheiten von anderen Menschen spüren und er konnte auch seinen Körper gehen und er hatte also sein kosmisches Bewusstsein. Und er hat also auch gemeint, dass er Mirakel machen könnte wie Jesus. Es war einmal, dann ist er so fast spontan aus seinem eigenen Körper gegangen und er saß beim Tisch und hat gegessen. Und dann, fast spontan, ist er außer seinen Körper gegangen und hat gesehen, dass er saß da beim Tisch und hat gegessen. Und dann hat er sich ein bisschen gewundert, was ist das? Was ist das für was? Und dann hat er an Gott gebeten und wollte gerne wissen, weshalb kann man sowas erleben? Und dann habt ihr vielleicht in die Martinus-Erinnerungen schon gelesen, dann hat er ein Erlebnis gehabt. Dann ist er also aus seiner Körper gegangen und ist auf einem Südseeinsel gekommen. Und da war so einige Indianer oder was man soll diese Bewohner nennen. Und da war ein, der hat so mit Bienen gearbeitet und da war sein Feind, der wollte ihn töten. Und dann hat Martinus sich zwischen den beiden gestellt und dann der Mörderer, der hatte also dann Martinus sehen können wie einen leuchtenden Engel. Und dann hat er also Angst von Martinus bekommen und ist also geflüchtet. Und dann hat Martinus so verstanden, ach so, für sowas kann man das anwenden. Also man könnte tatsächlich also als ein Schutzengel arbeiten. Und ich glaube auch, dass er hat erzählt, dass er hat einen Besuch in Jerusalem gehabt. Er hat den Tempel gesehen und diesen Acker, ich glaube, das ist Judas Acker oder so ein Landstück. Oder er hat so gewisse Stellen in ihm. Aber dann hat er darum gebeten, solche Fähigkeiten nicht zu haben. Er wollte gerne, dass das geschlossen wurde. Und ihr kennt vielleicht auch diese Geschichte, dass er ist mit der Straßenbahn gefahren. Und dann war es ein Diabetiker neben ihm bei und der war sehr, sehr krank. Und dann hat Martinus seine Krankheit gespürt und der wurde also ganz schwindelig und er hatte also sehr, sehr schlecht. Aber der Kondukteur hat geglaubt, dass Martinus betrunken war. Und dann hat er ihn rausgeschmissen, er hat ihm Marschorder gegeben, du sollst rausgehen, weil er glaubte. Und er war so schwindelig, dass er ist auf der Straße rumgefallen und im Keller in ein Treppchen runtergefallen. Und dann hat einige Jugendliche ihn aufgeholt. Und die waren ja sehr, du bist ja nicht besoffen. Nee, er war so ein bisschen schwindelig und die haben ihnen geholfen. Und dann hat er nicht gewagt, mit den Straßenbahnen zu fahren. Jedenfalls nicht, wenn da war viele Leute. Wenn viele Leute im Straßenbahn, dann konnte er nicht mitfahren. Und er hat auch so einen Film gesehen und da hat man ja ein bisschen gekämpft und sie haben sich einander geschlagen. Und das war viel zu stark für sein Nervensystem. Also das reichte, also das war kein Totschlag, also nur das in diesem Film, dass man hat sich untereinander so geschlagen und gekämpft. Und deshalb dann wollte Martinus am liebsten, dass er diese Fähigkeit nicht hatte. Und da hat er darum gebeten, dass das alles so geschlossen war. Und Martinus hat ja auch verstanden, seine Mission war, die kosmischen Analysen zu machen. Und er hat oft gesagt, ja, Jesus konnte Mirakel machen, aber diese Abteilung von dem kosmischen Bewusstsein durfte ich nicht benutzen. Und er sagt, es gibt auch ein Moral für kosmisches Bewusstsein. Also das heißt, er sagt, ich habe die Recht nicht zu untersuchen, was ich gewesen bin in früheren Leben. Ich habe die Recht nicht zu untersuchen, was meine Mitarbeiter in früheren Leben gewesen waren. Oder wie es ihnen gehen soll in der Zukunft. Also er hat die Recht nicht, sein kosmisches Bewusstsein für persönliche Dinge zu benutzen. So, das ist auch interessant, dass er war so ganz, was kann man sagen, strikt und diszipliniert mit sich selbst. Also er durfte nur mit seinen geistigen Fähigkeiten kosmische Analysen machen. So er hatte also eine ganz spezielle Mission. Und er sagte ja auch, dass seine Mission war, diese kosmische Fazite, oder diese, er konnte ja die ewige Wahrheiten mit der Intuition erleben. Und dann sollte er diese Fazite zugänglich machen für allgemeine erdenmenschliche Intelligenz machen. Und dann hat er, also er hat schon die Fazite gehabt, dann sollte er die Erdenmenschen zeigen, wie kann man das ausrechnen. Wir können das und das observieren und dann hat er eine lange Reihe von logischen Argumenten und am Ende kommt man zum Resultat. Und das ist eigentlich eine kosmische Analyse. Er hat die ewige Wahrheiten, die kosmische Wahrheiten für erdenmenschliche Intelligenz zugänglich gemacht. Aber ich habe ja so öfters mal Martinus Vorträge gehört, ich habe ja auch viele Fragestunden von ihm gehört und ab und zu mal habe ich auch die Gelegenheit, so eine Teegesellschaft zu sein. Und am Ende seines Lebens war ich auch gute Freunde mit Rolf Elving und Michael Lim. Michael Lim wohnte ja im Institut. Der hat Martinus geholfen die letzten 5-6 Jahre von seinem Leben. Er kam aus Holland und dann wohnte er im Institut und er hat gekocht, wie Martinus seine Kleider gewascht und er hat auch ihm mit den Briefen geholfen und so ganz praktische Dinge. Der wohnte im Institut. Und früher hat er Rolf Elving 3 Jahre lang bei Martinus gewohnt, von 71 bis 74. Aber er hat ja oft dann später Martinus besucht. Und dann könnte es so passieren, dass Rolf oder Micha kam zu uns anderen Jugendlichen. Und da haben sie gefragt, wollt ihr gerne Tee mit Martinus trinken? Ja, das wollten wir gern. Nun, Gut, dann werde ich Martinus fragen, ob er Lust hat, mit euch Tee zu trinken. Und normalerweise, dann hat er Lust dazu gehabt. Und am Anfang sah er vielleicht ein bisschen müde aus, aber wenn er so die Energie von den Jugendlichen gespürt hat und sie haben gefragt und sie war begeistert und dann lebte Martinus auf und dann hat er also so mit voller Kraft gesprochen. Und das war ja auch interessant, die letzten beiden Vorträge, wenn er 89 Jahre alt wurde und 90 Jahre alt wurde, da hat er ja fantastische Vorträge gehalten. Eine Stunde lang hat er gesprochen, also dann... Da war keine Müdigkeit zu spüren. Ich glaube sogar, dass eine oder beiden Reden ist schon in den deutschen Kosmos gebracht worden. Ein war also der das war Christi Wiederkunft, der etwas mit der Tröster, der Heiligen Geist. Und der andere, das war das Christusprinzip. Die sind jedenfalls schon in dänischen Kosmos gebracht worden. Ich habe mich für die Kosmologie interessiert, nur wegen mich selbst. Also ich habe nur das angehört und das gelesen, weil ich das interessant fand. Ich habe nicht die Idee gehabt, Vorträge zu halten oder die Kosmologie zu vermitteln. Heutzutage ist es ja so ganz allgemein, dass die Leute fangen an, Vorträge zu halten. Aber damals war es ja nur Martinus und ganz wenige Leute, die waren ja sozusagen von Martinus auserwählt worden. Das war Erik Gerner Larsson und Mogens Møller und Per Brus Jensen und Sven-Ove Rossen und Martinus selbst. Ich glaube, da waren nur 5 Vortragshalter und die waren ja fast so Halbgötter, weil die waren ja von Martinus auserwählt und wenn man das nicht war, dann könnte man ja keine Vorträge halten. So ganz ehrlich, also ich habe überhaupt nicht gedacht, dass ich sollte Vorträge halten. Und als ich 19 Jahre alt, das war ja das erste Mal, dass ich vom Hause wegkam. Und als ich nach Kopenhagen kam, habe ich sehr schnell rauchen zu gelernt und viele Bier zu trinken und sowas, so mit kosmologischen Augen, weil ich ja sozusagen ein Sünder, ich habe in Sünden gelebt. Aber damals, dann habe ich also ganz ehrlich überhaupt nicht einen Gedanke gehabt, dass ich sollte so ein Vortragshalter werden wie Mogens Møller oder Rossen oder sowas. Das habe ich daran überhaupt nicht vorgestellt. Aber ihr weißt, der Martinus sagt, dass wir repetieren die früheren Leben bis zum 30. Jahr. Und ich würde sagen, also in dieser Repetitionsperiode, da habe ich mich nur für die Kosmologie interessiert, weil es interessant war. Das war ja interessant und das war für mich eine gute Werkzeug, verschiedene Probleme zu lösen. Und das war ja wunderbar und sehr interessant. Aber als ich 30 Jahre alt wurde, da habe ich zum ersten Mal die Lust gehabt, eine Studiengruppe zu leiten. Und das habe ich dann das erste Mal hier in Klint in 78. Und nun ist es ja 2007. Ja, dann habe ich ja, das ist das 30. Jahr, dass ich hier so Studiengruppen in Klint habe. Und damals, dann habe ich als Ingenieur gearbeitet. Zuerst habe ich mein Studium als Chemieingenieur beendet an der Technischen Universität. Und dann bin ich sofort auf der Universität Kopenhagens reingegangen und da habe ich Biologie studiert und Umweltschutz studiert. So, ich habe so 2 akademische Graden. Und als ich 28 Jahre alt war, dann war ich dann mit meiner Ausbildung fertig und dann habe ich in Ingenieurfirmen gearbeitet mit Umweltschutz, so beratende Ingenieuren, glaube ich, es heißt. Aber das hat mich nicht gepasst. Und als ich 30 Jahre alt war, habe ich die Idee gehabt, nee, ich werde Vortragshalter werden. Und deshalb ist es ja gut, Lehrer zu werden. Und dann habe ich so mich dafür bestimmt, nee, nun will ich Chemie- und Physiklehrer sein. Und ich schon während meiner Studienzeit habe ich ja schon Unterricht gegeben zu anderen Freunden oder jüngeren Studenten und so. Ich habe da wirklich das Unterrichten so sehr gemocht. Und dann war es im Jahr 1980. Dann wollte man so ein Festschrift für Martinus vorbereiten. Weil als er 70 Jahre alt wurde, dann hat man ein Buch gemacht, ein Festzeitschrift für Martinus gemacht. Und in diesem Zeitschrift hat vielleicht 15, 20 verschiedene Leute einen Artikel geschrieben. Und dann wollte man das wiederholen. Und damals wurde ich dann eingeladen oder gefragt, kannst du nicht einen Artikel für diesen Festschrift schreiben? Und mehr andere wurde so eingeladen. Aber, und das sollte so ein zu Ehre für Martinus. Aber Martinus, als er das gehört hatte, hat er gedacht, nee, das hat er nicht gemocht. Nee, das war nicht so gut. Weshalb sollte eigentlich so eingeladen sein? Er wollte ja, dass es sollte gleich für alle Leute sein. Nee, das war ein bisschen sektärisch, dass man sollte einige einladen zum Schreiben und nicht anderen. Nee, er wollte nicht, dass man so eine Schrift zu Ehre für ihn schreiben sollte und sowas. So, das sagt, nee, diese Idee hat Martinus nicht gemocht. Und dann war es ja fast vergebens, dass ich habe diesen Artikel geschrieben. Und das ging ja nur um, glaube ich, und Reinkarnation und Gerechtigkeit oder Karma oder Gerechtigkeit. Aber dann habe ich dann die Idee gehabt, und dann könnte ich ja vielleicht einen Vortrag darüber halten. Und damals könnte man die Interesse machen, ich möchte gerne einen Probenvortrag halten. Nun habe ich ja diese 5 Vortragshalter hervorheben. Aber ich glaube, so die letzten 5 Jahre von Martinus Leben, dann fing auch andere an, Vorträge zu halten. Zum Beispiel Ingrid Orgels und Willi Käuper, Gunter Frederiksen, Kain Brandt Nielsen. Und da war mehr, da wurde so ein bisschen mehr normal, dass andere auch Vorträge hielten. Und Rolf Elving hat ja auch damals Vorträge gehalten. So, dann habe ich dann so hier einen Probenvortrag im Vortragssaal gehalten. Und dann habe ich meinen Vortrag sehr gut vorbereitet. Ich habe es gemacht wie ein Schauspieler am Theater. Also dann bin ich hier über die Felder gegangen, da gibt es sogar einen Marktweg, 2 Kilometer. Und dann habe ich also meinen Vortrag für die Vögel und die Tiere, der Natur gehalten. Und ich bin hin und her gehangen, weil es ist sehr schwierig für mich, ein Manuskript, das ist so unnatürlich für mich, so, oder ich lese so schlecht, oder ich kann nicht mit so einem Rednerpool an ein Manuskript herauskommen. So, deshalb habe ich das also stundenlang geübt, und am Ende habe ich dann meine Rolle gelernt, und dann habe ich dann also so sozusagen frei gesprochen wie eine Schauspieler, und eigentlich dann ist mein Vortrag ja gut gegangen. Und dann habe ich dann 2 Wochen später meinen Vortrag wiederholt. So, also das war mein erster Vortrag. Und damals hatte Rolf Elving meinen Vortrag gehört, und dann ist er zu Martinus gegangen. Ja, da war ein junger Mann, er hat einen tollen Vortrag gehalten. Ja, hat Martinus gesagt, dann müsst ihr auf ihn gut aufpassen. So, das war ja fast so ein kleines Martinus-Segen, sozusagen. Ich glaube, im 79 war die Rede davon, ich möchte gerne eine Studiengruppe in Kopenhagen leiten. Dann könnte man ja das privat machen, aber ich könnte ja auch anbieten, dass man das im Institut machte. Da war ein Mitarbeiter im Institut, der war ein bisschen skeptisch, dass ich mit meinem langen Bart und langen Haar so eine Studiengruppe im Institut leiten sollte. So, er war sich nicht ganz sicher, ob ich das machen sollte. Und dann sind sie dann zu Martinus gegangen, und der hat mich ja nicht so persönlich gekannt. Ich habe ja gedacht, ich kenne Martinus, weil ich hatte vielleicht 15 Vorträge von ihm gehört und so Fragestunden und ab und zu mal einen Tee mit ihm getrunken. Hat er gesagt, ja, Terkelsen, ja, ich glaube, das ist doch ein alter Name in der Sache. Damals war ja nicht so viele Kosmos-Abonnenten mit diesem Namen. Ja, das ist ja ein alter Name in der Sache. Ja, er kann Studiengruppen hier im Institut halten. So, ich war nicht so nah von Martinus, aber für mich bedeutet es ein bisschen so, dass ich so ein bisschen von Martinus gut geheißen wurde, also als Gruppenleiter. Und dann später, im Herbst, dann hat... Dann möchte Martinus gerne mich begrüßen, weil ich habe diesen Vortrag gehalten. Und dann war es so eine Tradition, jeden Donnerstag ist Martinus zu Sam Singlersen gegangen. Und Martinus, die Garten von Sam Singlersen und Martinus stoßen ja zusammen. Man kann vom Martinusgarten in Sam Singlersens Garten gehen. Und einige haben vielleicht diesen Gedächtniseiche gesehen. Und das da hat Sam Singlersen diese Idee bekommen, dass Martinus sollte ein Baum pflanzen, und die Eichen wird ja am ältesten. Dann hat Martinus da in seinen Garten eine Eiche gepflanzt, und das war in 1958, und das haben wir oft gesehen. Die deutsche Gruppe war ja in Kopenhagen letzten Samstag, und dann haben wir diese Gedächtniseiche gesehen. Und dann gibt es noch eine hier in Klint, hier auf Fürbagen, Sam Singlersen hat am Sommerhaus hier hat Martinus auch eine Eiche gepflanzt, und auch im Sindal im Nordjylland, wo er geboren ist, da gibt es ja nun ein Museum im Geburtshaus, und da hat er also auch eine Eiche gepflanzt. Sam Singlersen hat ja auch diese Erinnerungsbücher gemacht und hat ja auch so verschiedene Dinge. Er hat unter anderem die Händen von Martinus fotografiert. Das ist ein bisschen interessant für die Chirologen oder Chiromantikern, die sich mit...
Gibt es das Foto irgendwo?
Das gibt so ein Foto, aber es ist ja, leider oder das ist vielleicht von der Versehung so berechnet ein bisschen unscharf, aber es gibt so ein Foto von den Händen. Ich glaube, das gibt auch in diesem Film, und wenn es war nicht im Teil 1, dann ist es vielleicht hier im Teil 2, das werden, weil wir die heute Abend um 9 Uhr sehen können, dann glaube ich, dann können ihr die Hände von Martino sehen. Er hat so viele lustige Ideen gehabt. Und Rolf Elbing, der war ja Friseur, und einmal hat er die Haare von Martinus geschnitten und dann hat er eine kleine Plastiktüte genommen und hat also einige Haare von Martinus genommen. Dann kann man ja vielleicht später DNA-Analysen von Martinus machen. Aber er hat so die Idee gehabt, solche Kleinigkeiten zu bewahren. No, also, jeden Donnerstag Abend ist Martinus zu Sam Singleton zum Tee gegangen. Und da waren normalerweise so 5, 6 Leute da. Und dann hat Sam Singleton selbst so verschiedene Leute eingeladen. Und dann war ich an der Reihe und dann habe ich dann Tee mit Martinus getrunken. Und damals habe ich gerade einen Astronomiekursus auf der Uni genommen. Ich habe die Recht, Chemie und Biologie zu unterrichten, aber ich möchte auch da gern die Recht auf Autorisation Physik zu unterrichten. Und deshalb möchte ich so einen Astronomiekursus nehmen. Und da war es ja viel über Big Bang. Und dann war es ja, dass in dieser Theorie, dann hat man so mathematische Modelle aufgestellt. Und da kann man nicht mit der Planen Geometrie rechnen. Also dann ist es also, dass man muss also mit Kurven oder eine sphärische Geometrie oder also man spricht davon, dass ja und dass das Universum ist was gekrümmt oder gekrümmt. Und da habe ich dann die Chance genommen. Ja, Martinus, ich habe eine Frage. Ist es richtig, dass das Universum ist gekrümmt? Und dann hat er sofort geantwortet: Nein, es ist die Energien, die geht in Kreisläufen. Und das hat mich so sehr interessiert. Aha, man soll es vielleicht nicht Ursache und Wirkung verwechseln. Also das heißt also, die Energien geht in Kreislauf. Das ist ein Gesetz. Und deshalb ist das Universum gekrümmt. Aber das ist ja, dann habe ich das also so da gelernt, dass es ist eine Konsequenz von Einsteins Relativitätstheorien. Dass um diesen Big Bang und diese, also um die Observationen, die man machen kann, in mathematischen Modellen zu beschreiben, dann müsste man also mit Einsteins Relativitätstheorien rechnen. Und dadurch kommt es dazu, man muss die sphärische Geometrie anwenden. Und das ist, als ob das Universum gekrümmt ist. Ich habe ja gerade mein Buch geschrieben, Martinus, Darwin und Intelligent Design. Und dann würde ich die Martinus-Kosmologie gerne in so eine wissenschaftliche Art und Weise erklären. Und dann habe ich große Probleme gehabt, wie kann ich das Karma-Prinzip erklären? Und dann habe ich diese kleine Frage erwähnt und dann habe ich also auch so das Karma-Gesetz so mit Einsteins Relativitätstheorien erklärt. So, ich glaube fast, also man könnte ja fast für das Karma-Gesetz argumentieren, weil diese Relativitätstheorien gibt ja, dass man muss es also sphärisch beschreiben und dass das Universum krümmt, es gibt keine rechte Linien. So das fand ich, das war ganz, ganz klug, so das Karma-Gesetz mit physikalischen Gesetzen zu erklären. Und dann war es ja auch damals, das glaube ich, das war schon im Januar, wo Martinus sagt, ja nun glaube ich, ich kann trotz alledem noch einen Vortrag halten, wenn ich 91 Jahre alt wird. Aber dann ist er ja dann also im März 81 gestorben. Man weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber vielleicht ist er aus dem Bett rausgefallen. Oder dann ist er also auf dem Fußboden gefallen. Vielleicht war es eine kleine Matte oder etwas, das so gestolpert, ja. Und dann hat er also einen Beinbruch bekommen, so im Oberschenkel. Ja. Und dann, das war zwar auf meinem Geburtstag. Mein Geburtstag ist 15. März. Und dann ist er also gestolpert. Und dann kann man sagen, dann war es vollbracht. Also dann hat er jedenfalls sein Werk fertig gemacht. Und dann war er 3 Tage lang im Frederiksberg-Hospital und dann ist er am 8. März, der internationale Tag der Frauen, dann ist er dann also weggegangen. Und Martinus hat ja so ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr seine Balsamierung vorbereitet. Also Martinus hat diese Buchbeisetzung geschrieben und dann schreibt er, das ist nicht so gut mit Kremierung, dass man das Leichen verbrennt, weil Martinus könnte ja sehen, dass es gibt eine astrale Ausstrahlung vom Leichen. Also das heißt, also der Organismus und die Organe und Zellen, die sterben auf dieselbe Zeit ungefähr. Aber Martinus könnte sehen, es gibt noch kleinere Mikroleben und es gibt eine astrale Ausstrahlung. In einer Fragestunde hat er sogar gesagt, dass man auf der geistigen Ebene diese astrale Ausstrahlung spüren kann. Und wenn man dann kremiert wird oder verbrannt wird, dann kann man das als eine gewisse Unbehagen auf der geistigen Ebene erleben. Weil man hat ja eine Liebesrelation zu all diesen Mikroindividuen, die geholfen haben während des Lebens. Und der schreibt nicht so viel über oder fast nichts über Balsamierung in diesem Buch Beisetzung. Aber er hat also so, der war, also man kann ja begrabt werden, aber dann wird das Leichen ja so verrotten. Das heißt eigentlich, dann wird es eigentlich von Bakterien gefressen. Oder dann wird es also eigentlich von Bakterien verbrannt. Man sagt ja auch, dass wir das Essen verbrennen. Und dann wird man also eigentlich in die Verdauung die Bakterien verbrennt. Und dann hat er sehr deutlich so mit den Mitarbeitern gesprochen, dass er wollte also balsamiert werden. Und dann wurde er also nach seinem eigenen Wunsch balsamiert. Und man kann sagen, dass die ideale Nahrung und Beisetzung, das ist zwei kleine Hauptwerke über Liebe zu Mikrokosmos. Und das gehörte anscheinend auch zu seiner Mission, dass er sollte zeigen, dass man soll sein Leichen liebevoll behandeln. Aber für viele Leute war es ja ganz eigentümlich. Aber das Prinzip ist eigentlich, dass die Bakterien sollen sich nicht vermehren. Die Bakterien sollen den ganzen Körper nicht. Die alte Ägypter hat ja auch die Körper balsamieren lassen. Also so. Und die haben ja dann auch Öl und Harpiks und Salz und andere Dinge, die Bakterien stoppen können. Und dann hat man auch einige Organe rausgenommen und hat die in verschiedene Lagen oder was heißt Flüssigkeiten gelegen, so dass das nicht verrotten könnte. Und Martinus, dann sollte den Sarg, also wo sollte man das hinstellen, weil es gibt so wenige Stellen, wo man so einen Sarg hinstellen kann. Man kann es nicht zu Hause aufbewahren. Das ist verboten in Dänemark, ein Leichen in seinem eigenen Haus aufzubewahren. Und das war ganz schwierig, eine Stelle zu finden. Man hat einige, was heißt es, Krypten, so oder unterirdische Räume in die Kirchen. Da war ja einige alte Adelsleute und Grafen und sowas. Das war ganz eigentümlich, wenn Martinus auch so geparkt sein sollte. Und es ging ja 5 Jahre, bevor man eine gute Stelle fand, der Staat in eine Kapelle im Westrer Kirchegor. Und diese Kapelle war ja wie so, also gekühlt, ein Kühlhaus, um vielleicht 5 Grad. Und da stand er also da 5 Jahre. Und dann hat man da endlich, letztendlich einen guten Platz auf Frederiksberg. Kirchegor gefunden, das liegt da am Frederiksbergallee und da steht er noch und das ist ein schöner Raum, 3 Meter mal 3 Meter und da auf dem Wand ist die Flagge, die Fahne der Kosmologie oder der Sache und dann steht da so ein schönen Eichensarg und mit seinem Namen Martinus darauf und dann hat das Institut diese Stelle für 40 Jahren geliehen. Die könnte es auch für 100 Jahre leihen. Aber Martinus möchte am liebsten, dass man einmal hier den Sarg hier in Klint hinstellen könnte. Und er hat sogar erklärt, er möchte gerne, das sollte in eine Pyramide sein. Und also fast die so dieselbe Geometrie oder Dimensionen wie Cheops-Pyramide, aber bloß ein bisschen kleiner. Und dann glauben viele Leute, ein bisschen kleiner, ja klar. Aber Martinus wollte ja nicht, dass man soll seine Persönlichkeit züchten oder ihn anbeten. Und dann glaubt verschiedene Leute, ja, weshalb soll er dastehen? Das ist ja doch ein Personenkult und er will berühmt sein. Aber Martinus meint, das ist zu Ehre der Liebe für Mikrokosmos. Also das wollte er gerne betonen. Das ist sehr wichtig mit Liebe zu Mikrokosmos. Und deshalb hat er es so gemacht. Ich habe auch ein paar kleine Räubergeschichten. Martinus hat auch selbst so eine Pyramide bekommen aus Metall, also Kupfer oder Metzing oder sowas. Und dann hat er auch selbst seine eigene eigene Experimente gemacht. Und dann hat er so diesem Rasierblatt unter der Pyramide hingelegt. Und ja, ja, er hat gedacht, ja, das funktioniert, das klappt, das ist ja toll, das stimmt sehr gut. Und einen Tag hat er erzählt, dass er hat so eine blaue Flamme von dieser Pyramide gesehen. Er sagt, das war ganz eigentümlich. Es war heller Tag und ja, ich würde wünschen, dass ich hätte es fotografieren können. Ja, das war also ganz richtig. Und dann sagt er, ja, das war ja so meine clairvoyante Gesicht, weil das ist mit Farben. Und dann hat er so erklärt, also das mit Intuition und kosmisches Wissen, das ist in einer farbenlosen Form und wortlosen Form. Und das ist auch ein bisschen schwierig zu verstehen, wie kann man Wissen bekommen in einem wortlosen und farbenlosen Form. So, ab und zu mal hat er so ganz spontan, er wollte es eigentlich nicht, aber trotz alledem so ein clairvoyantes gesehen gehabt. Also, und er hat auch, als er in Ägypten war, hat er so auch ein Gesicht gehabt. Dann hat er die Pyramide gesehen und das war mit so weißem Porzellan gekleidet und da war mit Gold am Spitze und da war Tempelhallen und das war Palmen und sowas, das war schön. Und er hat es eigentlich nicht gewollt und das habe er gerade gesagt, nee, für sowas müsse ich meine kosmische Bewusstsein nicht brauchen. Aber er, das kam so spontan und am Ende hat er auch erzählt, als ein Tag er zusammen mit Micha da im Wohnzimmer sah, dann hat er auf dem Teppich so Blumen gesehen und grünen Gras und das weht in der Wind und sowas. Dann hat er gefragt, Micha, kannst du auch die Blumen sehen und der Gras? Nö, das konnte Micha nicht sehen. Dann sagte Martinus, ja, ja, also die Wand zwischen der geistigen und die physische Welt ist so dünn geworden, weil ich habe das ganze Leben mit geistigen Dingen gearbeitet. Aber für mich war es ja auch so ganz interessant zu hören, dass er hat, trotz alledem sozusagen ein clairvoyantes Gesicht. Und das meint er, das war also mit den Farben, aber kosmisches Bewusstsein, das war so ohne Farben. Ja, was ich so hier gesagt habe, das ist ja eigentlich so ganz spontan. Gibt es Kommentare oder Fragen? Oder? Ja,
nur eine ganz nebensächliche Frage. Ist das Mausoleum extra aufgestellt worden oder stand das da schon?
Das stand da schon, weil man hat so, heißt es auch Urnen, also die Asche, wenn man das verbrennt, dann kann man die Aschen in diese Urnen reintun.
Ach so.
Und da hat man dann gedacht, dass viele Leute wollten die Urnen in eine Halle oder verschiedene Räume hinstellen. Aber die meisten Leute will es in die Erde tun. Und deshalb war so viel Platz frei in diesem Haus. Und so, man kann sagen, ja, zufälligerweise wurde das Haus nicht zum richtigen Zweck. Aber das ist ja fast dem richtigen Zweck. Aber man hat ja also so mit dem Ministerium von der Kirche oder sowas Verhandlungen gehabt und sie sagen immer, na, ihr müsst ihn in die Erde reintun. Und wir hatten versucht, um eine Erlaubnis zu bekommen, das selbst hier zu bauen, selbst ein Mausoleum zu bauen. Das wollte man nicht haben. Also der sollte auf einen Friedhof oder eine Kirche hingestellt, sonst nicht. Aber dann kann der jedenfalls da, das war von 85, dann kann er bis 25 dastehen, 2025. Und vielleicht, ich glaube, ohne Probleme kann man das weiter machen. Aber vielleicht wird er so gekannt und berühmt oder sowas, dann, dass man das so eine Erlaubnis geben wollen. Ja, so mit Erlaubnissen, die Fahne. Martinus hat ja diese Fahne gezeichnet. Und eigentlich ist das ja ein schönes Symbol. Das ist ja ein Symbol über das lebende Weltall. Das ist ja ein Symbol über alles, was existiert. Ein Symbol über das Lebewesen. Das ist ein sehr universelles Symbol. Und das ist dann so die Fahne der Sache. Und der hat es nicht genau ausgesprochen. Und ich weiß nicht, woher ich das habe. Aber ich habe also vor mich, dass diese Fahne einmal die Fahne der Weltstars bekommen wird. Das weiß man ja nicht, also, weil das ist ja ein universelles Flag und ich weiß ja, die Europäische Union hat eine Fahne und NATO hat eine Fahne und die Vereinigten Nationen hat eine Fahne. So, weshalb sollte die Weltstaat auch nicht eine Fahne haben? Und das kann ja nicht universeller werden als eine Fahne mit einem Symbol über das Weltall, über alles, was existiert, über das lebende Weltall. Das ist das so universell. Aber Martinus, der hat dann in 36 oder 35 einen Brief zum Ministerium geschrieben und hat gefragt, ob er die Erlaubnis bekommen könnte, so eine Fahne zu benutzen. Heutzutage gibt es ja so viele Tankstellen und da gibt es ja Fahnen und Flaggen überall, die fragen ja überhaupt nicht. Aber damals, Martinus würde ja so alles richtig machen und deshalb hat er so gefragt, ob er die Erlaubnis bekommen könnte. Und letztendlich hatte er ganz offiziell die Erlaubnis bekommen, die Fahne zu benutzen. Aber man sollte nur so ein Kennzeichen darauf machen. Und dann hat man KF geschrieben und das bedeutete Kosmos Ferienstadt geschrieben. Aber heutzutage benutzt man diese Buchstaben nicht. Ja, aber dann glaube ich, nun gibt es ja schon einen englischen Vortrag hier um 7 Uhr, so dann glaube ich, ich werde mich hier bedanken und vielen Dank für die Interesse. Danke.